先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Thomas Youth Club 玩玩的开心。
Das war jetzt auf Deutsch willkommen im Thomasius Club. Heute mit unserem Gast Rüdiger Zill aus Berlin und seinem sehr dicken, sehr umfangreichen Buch über den Philosophen Hans Blumenberg. Herzlich willkommen allen, die uns jetzt zuschauen. Gleich mit der Nachricht auch, dass wir in der letzten Viertelstunde, also nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, auch sehr gerne Kommentare, Fragen aufnehmen und an Rüdiger Zill weitergeben. Das bedeutet, dass man, also am einfachsten kann man sich dadurch beteiligen, dass man das in die Chatleiste bei YouTube reinträgt und dann wird es direkt in unser Gespräch eingefüttert. Soweit von mir, Bettina.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum Thomasius Club in dieser illustren Runde. Ich möchte gern unseren Gast ein wenig näher vorstellen, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Er studierte Philosophiegeschichte und Soziologie in Berlin und London, promovierte 94 über die Funktionen von Modellen und Metaphern, also ist schon sehr früh auch mit dem Metaphernbegriff von Blumenberg in Berührung gekommen, war dann 94 bis 97 Mitarbeiter am Institut für Philosophie an der TU Dresden und seit 97 wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum in Potsdam, wo Sie wohl immer noch beschäftigt sind, glaube ich, ja. Ja, er hat eine ganze Reihe von Publikationen, die kann man im Netz, wenn man sich ein bisschen bemüht, auch finden. Es gibt auch einige YouTube-Einträge und Gespräche, die fand ich schon sehr interessant. Und auch schon zu diesem Buch aus dem Monat Januar schon waren da andere viel schneller. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch ein paar Fragen heute stellen können und beantworten können, die vielleicht noch nicht gestellt wurden und beantwortet wurden. Und deswegen meine allererste Frage, wie kam Blumenberg zu Ihnen oder Sie zu ihm? Und was kann Ihre Biografie leisten, was andere Biografien, die es ja nun auch schon gibt, nicht leisten konnten bisher?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich jetzt hier so virtuell in Leipzig zumindest sein darf und über das Buch reden mit, darf mit Ihnen. Ja, das sind ja schon mal zwei Fragen, die viel Antwort verlangen, nämlich wie kam Blumenberg zu mir? Und was, also die zweite Frage kann ich vielleicht zuerst beantworten, die ist nämlich relativ einfach zu beantworten. Mein Blumenberg-Buch ist natürlich nicht das erste Blumenberg-Buch, aber die erste Blumenberg-Biografie im engeren Sinne. Also wirklich das, was man unter einer Biografie versteht, Leben und Werk in dem Fall, das gibt es sonst nicht. Also das ist ja auch erschienen zum 100. Geburtstag des Autors. Das ist ja so ein klassisches Datum, wo man sowas gerne dann auch erscheinen lässt. Aber es gibt natürlich inzwischen reichlich Literatur über Blumenbergs Werk, über Blumenbergs Theorie. Es gibt auch das Buch inzwischen zeitgleich erschienen von Jürgen Goldstein über Blumenberg als Porträt. Aber es ist auch das ist nicht in dem Sinne eine Biografie. Was eben mein Buch doch auszeichnet, ist eine intensive, nicht nur ein intensives Studium der Literatur selbst, also des von Blumenberg geschriebenen und publizierten, sondern auch des Archivs oder der Archive. Also vor allen Dingen natürlich des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, wo der Nachlass von Blumenberg liegt. Und da auch sein umfangreiches Werk, sowohl das publiziert als auch das unpublizierte, beziehungsweise das, was nach seinem Tod dann sukzessive peu à peu erschienen ist. Also er ist ja 96 gestorben. Und es ist, wie man so schön dann schon bemerkt hat, seitdem mehr publiziert worden als zu seinen Lebzeiten. Und es ist immer noch sehr viel Unpubliziertes im Nachlass, also im Archiv. Und was das Besondere ist, dass es nicht nur um Manuskripte und Briefe natürlich und solche Dinge gibt, sondern auch um eine sehr ausgeprägte Selbstverwaltung von Blumenberg als Autor. Das heißt, er hat Leselisten geführt, er hat Produktionslisten geführt, er hat diverse Listen aller Art geführt, was ganz interessant ist, weil man daran seine Arbeitsweise sehr gut studieren kann. Also man kann den wissenschaftshistorischen Autor Blumenberg selbst auch zum Gegenstand einer wissenschaftsgeschichtlichen Studie machen. Und das habe ich teilweise auch versucht. Also das kommt zu dem rein biografischen, was auch sonst vorher nicht da war, nochmal diese Ebene des der Produktionsweise hinzu und natürlich auch Theoriegeschichte sind diese drei Teile. Können wir vielleicht noch ausgiebiger drüber reden. Die andere Frage war ja, wie kam Blumenberg zu mir oder ich zu ihm? Das ist ein langer Prozess, so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht, aber deswegen nur vielleicht zwei, drei Stichworte. Es hat wirklich angefangen, wie Sie schon erwähnt haben, mit meiner Dissertation, wo es ja um Modelle und Metaphern philosophischer Affekttheorien geht. Und eine Philosophiegeschichte von Modellen und Metaphern dieser Affekttheorien. Und der Vorlauf zu dieser Geschichte war, erstmal eine Idee zu entwickeln, was ein Modell überhaupt sein kann. Und dann bin ich damals sehr schnell darauf gekommen, dass das, was ein Modell sein kann, sich am besten darüber erschließt, was die parallele Figur der Metapher, über die es sehr viel mehr Literatur gab, bedeutet. Und so kam dann unter anderem als ein Autor Blumenberg damals ins Spiel. Das war wirklich nur ein Autor. Ich habe versucht, verschiedene Ansätze zu nehmen, also angelsächsische, französische, deutsche und die zu synthetisieren. Und so habe ich mich auch mit erstmal ganz naiv und so als einen Autor unter anderem mit Blumenberg beschäftigt. Und irgendwann kam dann mal mehr dazu, mehr dazu und mehr dazu. Das ist jetzt gar nicht so im Einzelnen interessant. Da gab es aber nochmal einen entscheidenden Punkt. Das war, als der Nachlass von ihm nach Marbach kam und ich den entdeckte und ich merkte, was für ein reicher Schatz an Material da liegt. Und dann änderte sich mein Interesse auch noch mal so ein bisschen. Nicht nur den Blumenberg als Theoretiker ins Visier nehmen, sondern eben auch als, was ich eben schon erwähnt habe, als Gegenstand von wissenschaftsgeschichtlichen Studien selbst. Und und dann nahm das so Fahrt auf. Ja, und so ist dann am Ende nach vielen, vielen Jahren der Beschäftigung damit dieses Buch entstanden.
Sie sagten in einem Suhrkamp-Interview, dass Sie mit Blumenbergs Metaphorologie am Anfang gar nicht so richtig warm geworden sind. Hat sich das inzwischen gebessert?
Das ist hübsch gefragt, hat sich das gebessert. Mein ursprüngliches Unbehagen daran war ja, dass Blumenberg kein in dem Sinne systematischer Autor ist. Also wenn man daran interessiert ist, wie ich es damals war, zu sagen, mir geht es gar nicht um die Geschichte der Metaphertheorie oder so, sondern ich will ein Instrumentarium haben, mit dem ich selbst arbeiten kann. Und dann gehe ich durch die ganzen Theorien durch und suche mir was aus, so ein bisschen katalogmäßig. Und dann ist der Blumenberg, vor allen Dingen der spätere, widerständig. Also er ist zum Beispiel niemand, der gerne eine Definition liefert oder der sagt, so und so und so gebe ich dir was an die Hand. Damit kannst du dann weiterarbeiten. Da muss man sich so ein bisschen erstmal reindenken. Das ist in der Tat ein bisschen anders geworden, weil ich inzwischen also diesen Impetus des philosophiehistorisch-hermeneutischen Herangehens von ihm besser verstehe. Trotzdem ist er natürlich kein Autor, der eine Methodik an die Hand gibt, die man einfach sozusagen lehrbuchmäßig adaptieren kann und dann übernehmen.
Also vielleicht darf ich nochmal zur Biografie und inwieweit sie überhaupt spannend ist nachfragen. Also Blumenberg hat sehr hohe Ansprüche an sich selber gestellt, immer schon. Also er hat auch eben sehr genau sich selber protokolliert, was er zum Beispiel gelesen hat, hat das dann schon in frühester Jugend gemacht. Und er liest sich auch oft recht anstrengend, weil so furchtbar viele Fußnoten drin sind und so aus der ganzen sozusagen Republik des Geistes alle möglichen Stimmen da in seine Texte hineintönen. Hat denn jetzt die biografische Forschung, also die Verpflichtung, die du dir auferlegt hast, jetzt auch tatsächlich allen Spuren so nachzugehen, hat die tatsächlich etwas Neues zutage gefördert? Hat er ein spannendes Leben geführt? Ich meine, er ist auch eigentlich der Mustertyp eines Professors. Ja? Also er schreibt Bücher, er kriegt mehrere Jobs an verschiedenen Universitäten. Er ist genauso zänkisch und eifersüchtig und neidisch und krantig wie viele andere Professoren. Er hat eine Familie und ganz am Schluss schließt er sich ein und schreibt nur noch so vor sich hin. Ist das spannend?
Also ich meine, das sind ja zwei Fragen. Er hat ein spannendes Leben geführt. Und die andere Frage ist, hat es was Neues gebracht? Also, und das kann ja durchaus sein, dass man, wir werden demnächst auch ein Kant-Jubiläum haben. Ich glaube, Kant hatte eines der langweiligsten Leben, dass man sich von einem Philosophen oder überhaupt einem Denker denken kann. Trotzdem würde man jetzt nicht sagen, das sei eine langweilige Theorie. Ja, also es kann ja durchaus extrem wichtig, extrem interessant sein. Vielleicht sogar gerade, weil man kein aufregendes Leben hatte, sondern sich sozusagen darauf konzentriert hat, irgendwie innovativ etwas zu denken. Gut, aber das ist nochmal die andere Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leben und Werk. Die Frage ist, um dem nicht auszuweichen, hat er eine interessante Biografie gehabt? Da hast du sicherlich recht, also ein Stück weit ist das eine normale Professorenbiografie. Ich würde trotzdem sagen, da gibt es einige Aspekte, die ich außergewöhnlich interessant finde. Das eine ist ja, dass er er ist Jahrgang 1920, Sohn einer jüdischen Mutter und eines katholischen Vaters, in dieser Situation eben auch dann unter Nazis verfolgt gewesen. Und das war auch keine ganz einfache Geschichte. Natürlich hat dann 45, also mit 25 erst anfangen können, ernsthaft zu studieren, hat dann in einer Turbogeschwindigkeit erst seine Promotion und dann auch seine Habil geschrieben und so weiter. Also in ihm vereinigen sich viele Aspekte der Nachkriegsgeschichte, also erstmal natürlich auch der Zeit vorher unter den Nationalsozialisten, aber dann vor allen Dingen auch in seiner starken Phase, wo er dann wirklich loslegen konnte, der Nachkriegsgeschichte auch in der Zusammenarbeit mit den Kollegen da von Poeting und Hermeneutik und so weiter. Daran kann man, glaube ich, doch einiges sehen, auch über die Zeit. Das andere ist, das war mir vorher gar nicht so klar. Das hat sich dann erst ergeben im Laufe wirklich des Schreibens, gerade auch an der im engeren Sinne biografischen Teil, dass er eigentlich im viel stärkeren Sinne, als wir das so präsent haben, ein Pionier der Interdisziplinarität ist. Also wir stellen uns ja, wenn wir heute Blumenberg hören, gehen wir immer von dem Blumenberg der späten Jahre aus. Und das ist der auratisierte, sich auch selbst stilisierende Professor, der dann in den letzten Jahren nur noch Vorlesungen hielt, gar den Diskurs verweigerte, sich dann nach der Emeritierung zurückzog, da in sein Häuschen in Altenberge und seinen Keller kaum noch verließ. Das ist ja so, es war natürlich kein Keller, sondern sein Arbeitszimmer war zu Ebene der Erde mit Blick in den Garten, aber egal, es geht ja immer um Mythisierung auch. Das stellen wir uns vor. Was wir ganz vergessen darüber ist, dass er viele, viele Jahre seines Lebens extrem aufgeschlossen war, extrem kooperativ und immer auch die Verbindung gesucht hat über die engen Fachgrenzen hinaus. Man muss sich das mal klar machen, das ist jemand, der 1965, also im zarten Alter von 45, sein erstes richtiges Buch veröffentlicht hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte er schon seinen dritten Ruf, nämlich nach Bochum. Also er war schon eine Kapazität, er ist das geworden, ohne die berühmten dicken Bücher zu schreiben. Und noch schlimmer, hätte ich fast gesagt. Die wichtigen Schritte zur Bekanntheit machte er in den 50er Jahren mit Aufsätzen, die in einer Zeitschrift veröffentlicht worden sind, die ist Studium Generale. Ja, das war jetzt nicht das Herzstück der Philosophie, wo er da publiziert hat, sondern es war eine von einem Jaspers-Schüler betreute, von Jaspers inspirierte Zeitschrift, wo eben die unterschiedlichen Fächer zusammenkommen sollten und zu allgemeinen Themen diskutierten. Sollten. Ob das geklappt hat, ist nochmal eine andere Frage, aber das war sozusagen der Anspruch und da hat er seine ersten Aufsätze veröffentlicht. Dann in den 60er Jahren hat er sich davon entfernt, aber dann wurde die Sache noch praktischer in dem Sinne, er hatte ja dann seinen ersten richtigen Ruf nach Gießen 1960 und hatte die erste Möglichkeit, auch selbst stärker institutionell zu gestalten. Das bedeutet, er hatte in Gießen ein Institut aufzubauen. Also man muss sich das vorstellen, Gießen war eine Universität, die nach 45 von den Alliierten erstmal runtergefahren worden ist, weil sie ideologisch schwer angeschlagen war. Und die wurden dann sozusagen auf Naturwissenschaften und ein bisschen Landwirtschaft reduziert und haben sich dann erst am Ende der 50er wieder aufgebaut zur Volluniversität. Das heißt, in dem Moment kam Blumenberg rein und fing an, da die Philosophie zu installieren und konnte das nur tun, indem er mit den anderen Geisteswissenschaften seiner Zeit bzw. seiner Universität dann kooperierte. Und da entstand dann dieses inzwischen zu einiger Bekanntheit und Renommiertheit gekommene Projekt von Pröding Hermeneutik, wo er mit Literaturwissenschaftlern wie Jauss, wie Heselhaus, wie Iser und so weiter kooperierte. Dann kam Koselleck dazu von den Geschichtswissenschaften, teilweise Soziologen wie Luckmann und so weiter.
Und ja, du betonst das sehr stark, also, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, und das ist auch vielleicht gar nicht so gewöhnlich unter der deutschen Professorenschaft, gerade in der Philosophie, dass er tatsächlich interdisziplinäre Interessen hatte. Du beschreibst auch, wie er in einer neuen Universität gleich zu den anderen Kollegen gerannt ist, also von den Nachbardisziplinen, und mit ihnen Gespräche anfing. Du hast erwähnt, diese Poetik- und Hermeneutik-Gruppe, die in den 60er und 70er Jahren interdisziplinäres Philosophieren und Theoretisieren sozusagen symbolisiert. Das ist ja sehr diskursiv. Und dann kommt hinzu, dass er zu unterschiedlichen Zeiten in Zeitschriften geschrieben hat, in Zeitungen geschrieben hat, dass er tatsächlich irgendwie mit sehr vielen Leuten auf eine gewisse Weise im Dialog sein wollte. Wollten denn die anderen auch alle im Dialog mit ihm sein? Denn er ist ja doch eine Figur, die man heute jetzt zwar sehr beachtet, aber immer noch, die im Schatten sozusagen vieler anderer philosophischer Richtungen steht. Ja, am Anfang des Existenzialismus, vielleicht noch der Phänomenologie, der philosophischen Anthropologie und später dann der Frankfurter Schule und viele andere Richtungen. Und da gab es dann immer sozusagen hinter diesen dominanten Strömungen, vielleicht noch der Idealismus, Henrich und so weiter, dann gab es den Blumenberg, der irgendwo nirgendwo richtig dazugehörte.
Ja. Das ist eine interessante Frage. Also man kann vielleicht sagen, wenn man die Frage stellt, wollten denn die anderen mit ihm kooperieren, wenn man die anderen, also jetzt wirklich die nimmt, die Kollegen aus den anderen Fächern, dann muss man sagen, die hatten eine große Hochachtung vor ihm. Also, und der spielte also sehr schnell in den Kreisen, in denen er sich bewegte, immer wirklich die berühmte erste Geige. Und also ich war auch beteiligt an einem Interviewband. Ich habe den zusammen mit Petra Boden gemacht über diese Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik. Wir haben Leute interviewt, die noch leben und sich daran noch erinnern können. Und ist unisono immer gesagt worden, der Blumenberg war sozusagen die zentrale Figur, solange er dabei war. Er ist ja dann bald ausgeschieden. Und er war die Person, an der man sich häufig orientierte. Also er war so eine Respektsperson, mehr oder weniger, auch durch das Wissen, das er repräsentierte, wie er damit umging. Das war auch schon in den 50er Jahren so, also teilweise in dieser Zeitschrift, die er nicht seine war, die er trotzdem teilweise mitorganisierte. Also von den Leuten, mit denen er zusammen war, ist das durchaus der Fall. Aber natürlich hast du insofern recht, er ist gerade in seinem eigenen Fach eigentlich lange Zeit ein Außenseiter geblieben. Und noch heute ist es wahrscheinlich so, dass seine Rezeption in anderen Fächern wie den Literatur, Kulturwissenschaften, teilweise auch Theologen, viel größer ist als unter den Philosophen, also den eigentlichen Philosophen.
Ja, so ist mir das auch gegangen. Also in meinem Studium bin ich zu Blumenberg eigentlich für die Theologen gekommen, die immer beim Philosophen sich sozusagen mit aufgehalten haben und ihr Wissen erweitert haben. Aber jetzt meine Frage, wenn das alles so verheißungsvoll war, ja, und er so ein Drahtzieher war und Hans Dampf in allen Gassen, warum gibt es dann diesen radikalen Cut? Warum diese Verbitterung? Auch ihr Buch fängt ja in den ersten beiden Teilen, also das Buch ist ja in drei Teile geteilt, immer von der Schwierigkeit. Also jedes Kapitel fängt von der Schwierigkeit an. Also immer so ein Kampf auch halt. Also wie kommt es zu dieser Verbitterung dann halt? Also offenbar lief ja eigentlich alles ganz gut und er hat sich da ordentlich ins Zeug geschmissen.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wo man nicht immer genau sagen kann, woran es im Einzelnen lag. Es war sicherlich ein langfristiger Prozess, wo verschiedene Faktoren eine Rolle spielten. Also sicherlich hatte er auch, Ulrich Johannes Schneider hat es eben schon gesagt, also er hatte das einen hohen Anspruch auch an sich selbst und fühlte sich dann häufig nicht so geschätzt, wie er meinte, dass er geschätzt werden sollte, zu Recht oder zu Unrecht. Aber ein Stück weit ist das auch, wenn man sich das so überlegt, durchaus plausibel und nachvollziehbar. Denn er sagte zum Beispiel, die Bücher, die mir wichtig sind, da gibt es eine Briefstelle, die hat er in den späten Jahren mal geschrieben, wo er sagte, von dem, was mir wirklich wichtig ist, und da ging es um sein Denken in 70er, 80er Jahren, ist das wenigste bekannt, weil alles, was ich publiziert habe, ist mit Ausnahme von der Genesis der kopernikanischen Welt und Lebenszeit und Weltzeit nicht wirklich zentral für mein Denken. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass er dachte, dass das, was ihm wirklich wichtig war und was publiziert war, nämlich gerade die Genesis, das unbekannteste aller Bücher war, weil nämlich niemand das richtig gelesen hat. Und wenn man da mal reinguckt, merkt man auch, da ist so viel Vorwissen nötig, dass man das nicht einfach mal dahin geht und das mal liest, sondern um das wirklich durchdringen und wertschätzen zu können, ist einiges an Vorwissen und Vorarbeit natürlich nötig. Und deswegen ist es durchaus verständlich, dass er dann irgendwann frustriert war und sagte, warum liest mich denn keiner? Ja? Und es gibt ja nicht nur einen Blumenberg, es gibt ja verschiedene und es gibt dann auch verschiedene Zugänge zu ihm. Und das hat bei anderen Büchern natürlich dann viel stärker gewirkt. Also die metaphorologischen sind besser aufgenommen worden oder diese diese essayistischen. Wobei er dann vielleicht sagte, das, was mir aber wirklich wichtig war, ist nicht das, was aufgenommen worden ist.
Also das er ist ja ein extrem produktiver Mensch gewesen, schon zu Lebzeiten. Und dann, hast du ja auch schon gesagt, ist das Archiv in Marbach voll von Dingen, die er nicht veröffentlicht hat. Mhm. Und dem zugrunde liegt ja eine immense Lese- und Exzerpierarbeit, die auf diesen Karteikarten dokumentiert ist, zum großen Teil. Und diese Produktivität bei Blumenberg, die verdankt sich doch einem kritischen Lesen, aber einem kritischen Lesen jetzt nicht im Sinne von mit gefestigter sozusagen Urteilskompetenz lesend oder mit einer gewissen Voreinstellung lesend, sondern in diesem Lesen von Blumenberg, das dann zu diesen vielen Zitaten führt, löst sich im Grunde der Kanon der großen Denker auf in viele sozusagen Argumente, Zitate und er setzt sie neu zusammen. Im Grunde sind ja seine Bücher auch Entkanonisierungen, gleichzeitig bestätigen sie den Kanon, weil im Grunde nur die Großen zitiert werden, von Augustinus bis Descartes und so weiter. Auf der anderen Seite hat er ein sehr fragmentierendes, dekonstruierendes Lesen. Also ein ganz willkürliches Zitieren auch. Also ich konnte das kaum glauben und würde mal bitten, dass du das nochmal erläuterst. Es gibt wohl offensichtlich bei ihm auch eine Lesemethode, irgendwie alle 10 Seiten irgendwie etwas zu exzerpieren. Oder wie muss man das verstehen? Wie ist er denn vorgegangen? Wie hat er dieses Quellmaterial, das aus dem sich seine Bücher ganz offenbar speisen, denn aufgebaut?
Also bevor ich dazu was sage, vielleicht noch mal was zu dieser Bemerkung der Kanonisierung und Entkanonisierung und dass am Ende doch wieder dann doch die großen Figuren im Mittelpunkt stehen. Das ist natürlich insofern richtig, wenn man sagt, er hat natürlich dann, auch gerade wenn man die Literatur anguckt, das Buch, was er hinterlassen hat, mehr oder weniger hinterlassen, das sind ja alles Konvolute, die nicht ganz eindeutig immer zuordnen sind, über Goethe oder so oder über meinetwegen Fontane oder auch in den philosophiegeschichtlichen Büchern spielen dann eben Thomas von Aquin oder Descartes oder so, die immer eine wichtige Rolle. Aber eben auch nicht nur. Er sagt, was ihn ja interessiert unter anderem ist, das, was er den Hintergrund nennt. Er sagt, um eine Zeit zu verstehen und was mit dem Sachen gemeint ist, also auch gerade den Texten der großen Autoren, versteht man nur, wenn man auch versteht, was in diesen Texten nicht gesagt ist. Und das, was da nicht gesagt ist, das ist das, was deswegen nicht gesagt ist, weil es selbstverständlich war. Also all das, was den Leuten dieser Zeit sozusagen so selbstverständlich war, dass sie nicht auf die Idee gekommen wären, dass man das nochmal schreiben müsste, ist uns aber nicht selbstverständlich. Und deswegen verstehen wir das nicht unbedingt so, wie es gemeint war. Und deswegen sagt er, wir müssen an diesen Hintergrund, an dieses Selbstverständliche und aber Ungesagte herankommen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, unter anderem, indem er sagt, wir müssen uns die Metaphorologie angucken, also die Metaphern dieser Zeit. Und aber, und das ist jetzt, deswegen erwähne ich das, häufig ist es auch so, dass es bei den weniger prominenten Autoren viel deutlicher wird, also den weniger originären, den innovativen Autoren, sondern den mehr den kleineren Geistern, ja, mal so gesagt. Er sagt das an dieser einen Stelle von Laktanz, das hat mir mal jemand um die Ohren gehauen, Laktanz sei auch ein ganz großer, aber darüber müssen wir uns nicht streiten. Also ja, es geht ihm jetzt darum, dass er sagt, manchmal könne man bei weniger zentralen Autoren, die diesen Hintergrund, dieses Entscheidende einer Zeit viel besser sehen. Und das findet man bei ihm durchaus auch sehr häufig, also auch in diesen metaphorologischen Sachen. Also wenn man die mal durchguckt, das ist eben nicht nur von Descartes und Kant und Nietzsche die Rede, sondern auch, was ich, von Warnhagen, von Ensel oder so, also durchaus durch eine gemischte Quellenlage. Also das zu diesem einen Punkt, den eigentlichen Punkt, jetzt habe ich...
Diese verzettelnde Lektüre, ja, genau. Die Brutalität der verzettelten Lektüre.
Also der Zettelkasten, genau. Das ist auch eine berühmte Geschichte bei Blumenberg, wo er auch sehr stolz drauf war, dass er so einen großen Zettelkasten hatte und dieses Material sammelte. Und das ist sicherlich auch wichtig. Und es gibt sozusagen Spötter, die dann sagen, naja, in manchen Büchern merkt man das auch an, dass die sozusagen aus diesen Konvoluten von Zitaten gebaut sind. Und es gibt eine These, die ist jetzt gar nicht von mir, sondern von Ulrich von Bülow, der gesagt hat, also wenn man sich mal genauer anguckt, wie er das, er hat sich ja, also Blumenberg hat sich ja, wie gesagt, auch selbst katalogisiert und begleitet. Und er hat dann immer genau aufgeschrieben, wie viel er an einem Tag gelesen hat oder exzerpiert hat und so weiter. Und es gibt eben bestimmte Bücher. Und ich würde sagen, das ist jetzt wichtig. Es geht um bestimmte Bücher, die er sehr, sehr genau nicht nur gelesen hat, sondern nochmal durchgearbeitet hat. Und das Beispiel da war Simmels Soziologie. Und da hat er sich dann immer Portionen vorgenommen, wo er die entscheidenden Stellen, die er gelesen hat, auf Karteikarten übertragen hat, beziehungsweise hat das wahrscheinlich dann seine Sekretärin machen lassen und hat es erstmal nur vorgelesen oder wie auch immer. Aber das sind so bestimmte Produktionsschritte. Also die habe ich auch untersucht nochmal. Da sind auch einige Leute inzwischen darauf aufmerksam geworden und ich habe versucht, das alles mal auch so ein bisschen zusammenzufassen, wie eigentlich das Handwerk des Geistes da vor sich geht. Dass es nicht einfach nur ist, ich stehe morgens auf und habe eine gute Idee und schreibe das mal hin und habe dann ein Buch, sondern dass es ein langwieriger Prozess von Handwerk ist. Dieser Zettelkasten, der da sicherlich sehr wichtig war, ist aber, und das sollte man dann auch sich mal klar machen, nur der eine Weg. Also man sollte das nicht verabsolutieren, weil es gibt genauso die umgekehrte Figur und die hat man sehr früh beim frühen Blumenberg. Da ist erstmal der Wille zur großen These, da ist sozusagen der große Entwurf, dem er hinterher schreibt und man sammelt ja auch die Zitate nicht einfach willkürlich, sondern man muss ja erstmal eine Idee haben, welche Zitate man eigentlich rausschreibt. Das heißt, man hat erstmal ein Raster im Kopf, was die Aufmerksamkeit generiert, lenkt, ordnet und so weiter. Und das ist so ein wechselseitiger Prozess, der nicht ganz einfach ist. Manchmal schlägt er eben um in eine Feier des Einzelnen und manchmal ist auch noch sehr die große These im Vordergrund. Und ich würde sagen, diese Mischung hinzukriegen, dass sich beides optimal befruchtet, das ist eigentlich die eigentliche Kunst, die er auch hinterher geschrieben hat. Deswegen, ich sagte das ja, das erste Buch ist mit 45, also in seinem 45. Lebensjahr erschienen. Und er hat sehr viel experimentiert und hat immer versucht, diesen Stoff auch nochmal anders zu bezwingen. Abschlüsse, dass er dann Werk abgeschlossen hat, ist häufig eine Entscheidung, die an äußeren Umständen hing, nämlich dem Verleger, der sagt, jetzt brauche ich aber das Buch. Ja. Und er hat es dann, das berühmteste Beispiel ist die Legitimität der Neuzeit, dass er dann nochmal angefasst hat und völlig umgeschrieben, ist übertrieben, aber dass er dann nochmal neu geschrieben hat, ja, also überarbeitet. Das hat natürlich eine gewisse Tücke, weil jemand, der mein Buch gelesen hat, liest es ungern in einer überarbeiteten Form zum zweiten Mal. Das heißt, die Leute zitieren alle die erste, also die, die es nicht sowieso in der zweiten Fassung zum ersten Mal lesen, zitieren immer alle die erste Fassung. Das war ihm dann auch wieder nicht recht.
Mhm. Ihre Überlegungen zum Lesen und zum Zettelkasten, also zum Arbeiten von Blumenberg, bildet ja das zweite Kapitel Ihrer Biografie. Im Unterschied zum ersten Kapitel, was fast 400 Seiten umfasst, ist das recht knapp gehalten, obwohl das Buch ja Der absolute Leser heißt, glaube ich, oder? Ja, und da hätte ich mir doch dann doch mehr gewünscht halt, also die Ausgewogenheit des Buches, also ich hätte mir vielleicht ein bisschen weniger vorn von dem Zickentheater der Professoren und ihren Empfindlichkeiten manchmal gewünscht halt, ne? Also und mehr darüber, also da eine starke These gewünscht und dann hinten natürlich den Teil nochmal der Rekapitulation seiner Werke. Gibt es da noch mehr zu sagen? Also was ist denn der absolute Leser? Gibt es den absoluten Autor? Und was meint dieses Absolute? Was soll das sein? Vielleicht können Sie da noch mal dem Zuhörer auf die Sprünge helfen.
Ja, also dazu muss man natürlich immer bedenken, dass das Wort, der Begriff Absolut bei Blumenberg eigentlich meistens ein negativer Begriff ist. Also das ist das, was er durchaus bekämpft. Also die absolute Metapher ist eher die Ausnahme. Ansonsten, wenn er absolut benutzt für den Willkürgott oder für den Absolutismus der Wirklichkeit, also dann immer ist das immer etwas Bedrängendes, etwas, gegen das wir uns wehren müssen. Und diese Figur des absoluten Lesers beziehungsweise des absoluten Autors, die es bei ihm ja auch gibt, es ist jetzt nicht wirklich zentral. Also ich habe das aufgenommen aus einem der Essays, beziehungsweise aus zwei, dreien, wo das immer wieder kommt. Ist aber so ein bisschen auch ironisch gemeint, glaube ich. Und es ist eine Figur, also gerade die Figur des absoluten Lesers ist natürlich eine Figur der Unmöglichkeit, weil was sie meint, ist einfach eher, dass man sagt, um einen Menschen wie Blumenberg oder irgendeinen Autor zu verstehen, muss ich alles gelesen haben, was er geschrieben hat. Das ist ja bei Blumenberg irgendwie schon schlimm genug. Aber er selbst denkt es dann weiter und sagt, ja, aber kann man dann einfach durch das Lesen den Autor verstehen? Das sagt er natürlich nicht, sondern man muss auch noch das gelesen haben, was der Mensch selber gelesen hat, um zu verstehen, wie er dazu gekommen ist und was sein eigener Hintergrund ist. Das heißt, man kann also das beliebig in die Tiefe staffeln und dann merkt man schon, das geht eigentlich nicht. Also so viel Lebenszeit hat kein Einzelner und ich meine, selbst wenn er nichts anderes machen wollte, wäre man da pausenlos beschäftigt, ist es natürlich ein Unding. Und deswegen ist es so eine regulative Idee im Grunde zu sagen, der absolute Leser und von ihm und ein bisschen ironisch gemeint und von mir auch so übernommen. Ich fand das eine hübsche Figur. Auch um zu betonen, dass diese besondere Art von Philosophie, die Blumenberg betreibt, natürlich nicht die, ich meine, es gibt ja auch die Philosophen, die sich hinstellen und sagen, ich gucke mal in die Welt und beschreibe, was da ist. Ich habe nichts gelesen und was mich liest, was ich gelesen habe, sind sowieso bloß Vorurteile, die mich abführen von der Wahrheit. Also um sich davon mal zu befreien, sagen, das, was Blumenberg macht und was er will und was er wirklich nach vorne auch verteidigt, ist, dass seine Philosophie eine Philosophie des Lesens auch ist. Die Gelesenes verarbeitet, es ist ein Produktionsprozess, wenn man es mal so salopp sagen will, hätte er natürlich nicht gemacht. Aber das ist schon auch das Zentrale daran, dass es hier um Geistesgeschichte geht, die sich weiterentwickelt und die man nicht verstehen kann, ohne diesen Prozess der Genese mitzuvollziehen.
Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt sehr schön und verständlich gesagt, aber auf der anderen Seite ist Blumenberg ja auch kein hermeneutischer Denker. Keiner, der die Geistesgeschichte sozusagen zum Selbstzweck erklärt und sich darin versenkt und andere zum Versinken einlädt. Also hast als intellektueller Biograf natürlich jetzt nicht die Aufgabe, das Werk zu erklären und problematisierst in diesem Buch, auch an verschiedenen Stellen, wie schwer es ist, das aufzuschlüsseln. Aber selber bietest du ja doch eine mit zwei Stichwörtern sozusagen etwas an. Und das eine ist, dass man bei Blumenberg schon bemerken kann, dass er ein anthropologischer Denker ist, also dass er den Menschen in den Mittelpunkt stellt und in seiner Lektüre auch den Menschen gerade in der technisch-naturwissenschaftlich bestimmten Welt im Blick hat. Und dass er ein Interesse daran hat, einen Freiheitsbegriff zu formulieren, der nicht so, sagen wir mal, metaphysisch ist und auch nicht so existenzialistisch, wie es zu seiner Zeit gängig war. Mhm. Ich fand das sehr hilfreich, diese beiden Hinweise, weil mir das auch immer unklar war, in welcher Weise kann man denn jetzt dem Blumenberg selber eine Philosophie zuschreiben. Man kann ihm in dieser Methode des Lesens, des Auslegens, in diesem riesigen Bildungstempel, in den er sich und seine Leser immer wieder einsperrt, da kann man eben auch ein bisschen manchmal die Verzweiflung kriegen, worauf es denn hinauslaufen soll. Ja? Und mit deinen Stichwörtern, dass es ihm um die Anthropologie geht, also in gewisser Weise um den Menschen als ein Wesen, das sich selber unsicher ist und sich selber zu festigen sucht, das Theorieangebote prüft, aber eben ihnen auch nicht anheimfallen darf. Deswegen eine Freiheit im Urteil auch zu einer Freiheit im Leben führen kann. Das fand ich ein sehr gutes Angebot. Ist es denn eigentlich angesichts der ja gar nicht wenigen Literatur von anderen Interpreten, ist das jetzt eine sehr originelle These oder ist sie einfach mir jetzt so originell vorgekommen?
Bin ich vielleicht der Falsche, das zu fragen? Ja, also ich finde mich natürlich originell. Nein, ohne Scherz. Also sagen wir mal, also die eine Sache ist, die du hast es jetzt den anthropologischen Blumenberg genannt. Da ist mir schon wichtig, dass man dazu sagt, was man damit meint, weil das auch so ein bisschen gerade unter der Blumenberg-Gemeinde so ein Streitpunkt ist, ist das jetzt eine Anthropologie oder nicht? Und da sage ich immer, das hängt ein bisschen davon ab, was man unter Anthropologie versteht, weil gerade der späte, der Blumenberg dann ab 1970 ungefähr, schreibt ja wirklich eine Anthropologie im engeren Sinne, also das, was man früher auch im deutschen Sprachraum unter philosophischer Anthropologie verstand, ja, dass das dann ja sehr umstritten geworden ist und geht dann wirklich in die Vor- und Frühgeschichte zurück und sagt, wie war das, als der Mensch sich aufgerichtet hat und den Blick schweifen ließ und so weiter und ist da sehr spekulativ. Und insofern, das ist natürlich drinnen bei Blumenberg, das ist aber wirklich erst ab einer bestimmten Phase. Und davor würde ich sagen, ist er in dem Sinne nicht anthropologisch. Natürlich kann man sagen, er ist immer anthropologisch gewesen, wenn man sagt, es geht ihm darum, also er ist kein Logiker oder kein Ontologe oder so. Ja, also es geht ihm natürlich schon um den Menschen im Sinne von dem Selbstbehauptungskampf des Menschen, der Menschen, dem historischen Menschen und so weiter. In dem schwächeren Sinne ist er natürlich in gewisser Hinsicht immer anthropologisch orientiert gewesen. Und dann würde ich sagen, ist wichtig, also auch das, was bei dir jetzt anklang mit diesem Unterschied zwischen im Bildungskanon versinken oder sozusagen etwas für den Freiheitswillen des Autors und des Menschen zu sagen, dass Blumenberg jemand ist, der ja beides verknüpft. Er sagt eben, und das hat ihn immer geärgert, wenn man ihn als Philosophiehistoriker bezeichnet hat. Also das war ja so das gängige Vorurteil schon in seinen frühen Jahren, zu sagen, ja, der Blumenberg ist ein guter Mann, der ist ein guter Philosophiehistoriker, aber er ist ja kein systematischer Philosoph. Dann sagt er, es ist eben ein großes Missverständnis, dass das ein Gegensatz sei. Wir können eben nicht einfach frei von der Leber weg systematisch philosophieren. Um uns selbst zu verstehen, müssen wir eben diese Genese mitdenken. Und was uns ausmacht, was eben gerade auch bei uns selbst diese Selbstverständlichkeiten sind, dieser Hintergrund, den wir nicht ohne weiteres verstehen, an den kommen wir nur ran, indem wir uns über etwas anderes erklären, indem wir uns über etwas anderes spiegeln. Zum Beispiel, indem wir unsere eigene Herkunft also geisteshistorisch betrachten. Und dann gibt es eben auch die Sache mit den Metaphern, in denen wir der Mensch sich also sich selbst sieht und so weiter und so fort. Das ist ein ganzes Spektrum. Aber das ist wichtig, dass man sagt, es ist eben nicht diese klassische Opposition zwischen reinem Bildungsgut und praktischer Lebensbewältigung, sondern er sagt, das beides gehört eben zusammen. Wir kommen an uns nicht ran, wenn wir das nicht mitdenken.
Es gibt ja einen, bevor ich jetzt weiterrede, will ich gleich nochmal die Aufforderung ins Publikum geben, dass man in den Chat bei YouTube was reinschreiben kann. Im Chat selber steht auch eine E-Mail-Adresse, auch da kann man hinschreiben. Diese Fragen und diese Bemerkungen würden wir dann in die Diskussion einfüttern. Ich wollte kurz auf den Roman zu sprechen kommen, den Sibylle Levitscharow geschrieben hat unter dem Titel Blumenberg, wo für mich eine sehr schöne Szene vorkommt, wo im Hörsaal Blumenberg redet und die Studierenden geschildert werden, wie sie alles andere tun, nur nicht zuhören. Also wo große Ablenkung ist und starke Aufmerksamkeit wechselseitig füreinander, aber weniger für den großen Meister, der dort redet. Nun war Blumenberg ein sehr guter Redner, nach dem, was ich aus der Biografie gelernt habe, auch ein sehr erfolgreicher Redner, hat auch an vielen Stellen geredet, auch bei der Oberpostdirektion und ähnlichen Sachen. Wie ist es mit seiner Wirkung? Das ist jetzt eine echte Frage. Hat er direkte Schüler? Viele? Gibt es sowas wie eine Blumenberg-Schule? Oder sind wir jetzt in einer Zeit der Blumenberg-Kommentierung, weil wir jetzt alle erstmal mit diesem Riesenwerk, was sich aus den zu Lebzeiten veröffentlichten Dingen und den nachgelassenen Dingen zusammensetzt, und ein Werk, in dem man selber Rekompositionen sozusagen identifizieren kann, weil er selber montiert hat und so weiter. Also das ist ja eine große Aufgabe. Sind wir sozusagen jetzt zu Blumenberg-Kommentaren in einer Blumenberg-Kommentarkultur angekommen?
Ja, das ist eine schwierige Frage und die hängt ein bisschen damit zusammen, was man unter Schüler versteht. Damit hängt zusammen, wie man sie beantwortet. Also, um es erstmal mit dem ganz Äußerlichen zu beginnen, er hat keinen Wert darauf gelegt, hat er jedenfalls immer gesagt, das muss man ja nicht glauben, aber er hat immer keinen Wert darauf gelegt, dass er Schüler zu haben. Also, er hat selbst mal gesagt, er wolle zur Freiheit des Geistes sozusagen erziehen. Oder erziehen ist vielleicht auch schon ein zu starkes Wort. Also, da war ja sehr zurückhaltend und alle, die ich kenne, die ihn gekannt haben, also ich gehöre ja nicht dazu, ich habe ihn ja, obwohl ich das sozusagen altersmäßig gekonnt hätte, habe ich ihn nie kennengelernt, ich bin ihm nie persönlich begegnet, es hat mir auch die Distanz gegeben, im Nachhinein vielleicht das zu schreiben, was ich geschrieben habe, aber alle, die ich gesprochen habe, die ihn gekannt haben, sagen, dass er wirklich diese Zurückhaltung immer auch geübt hat und seinen Leuten, also die seine Leute im Sinne von seinen Mitarbeitern, diese Freiheit gelassen hat. Und wenn man sich anguckt, wer bei ihm Assistent waren, was aus denen geworden ist, die sind in der Tat sehr vielfältig. Da sind so klassische Phänomenologen, sage ich mal, wie Manfred Sommer dabei, da sind eher philosophiehistorisch orientierte Leute bei rausgekommen und so weiter. Also ein ganzes Spektrum. Von daher gibt es keinen, Blumenberg-Sound oder Blumenberg-Denkstil oder so, der dann weitergetragen worden ist. Also in diesem ganz direkten Sinne gibt es sicherlich keine Blumenberg-Schüler, keine Blumenberg-Schule. Wobei man fragen kann, bei welchem Philosophen gibt es das eigentlich wirklich? Ja, da gibt es wahrscheinlich die wenigsten. Es ist ja nicht so wie eine harte Wissenschaft, wo man sagt, also das sind jetzt unsere Ergebnisse, da machen wir mal weitere Experimente. Aber um das nicht zu sehr zu zerreden, ich glaube trotzdem, dass man sagen kann, dass durch solche Figuren, und das geht jetzt nicht nur bei Blumenberg, aber auch bei Blumenberg so, werden doch bestimmte Standards gesetzt. Also eine bestimmte Art Wissenschaftsgeschichte, Geistesgeschichte, Kulturgeschichte zu schreiben, hat sich doch inzwischen, also zum Beispiel diese antiteleologische Art von Wissenschaftsgeschichte zu schreiben, da war er sicherlich Pionier. Das hat sich nicht nur durch ihn, aber doch wesentlich auch durch ihn mit durchgesetzt. Und insofern sind wir, glaube ich, doch ein Stück weit auch immer Schüler von Blumenberg in der Hinsicht. Und ich würde sogar sagen, also es gibt einige Leute, die inzwischen wirklich versuchen zu bilanzieren und sagen, was kann man denn von ihm nachhaltig lernen? Also gibt es etwas, was wir weitertragen können, was wir adaptieren können? Also zum Beispiel die Mythos-Theorie, zum Beispiel die Metaphorologie und so weiter. Ich denke mal, ich würde das jetzt nicht so unbedingt terminologisch festklopfen wollen, sagen, also hier auf Seite 97 der Paradigmen oder so finden wir was, was wir weitertragen können. Aber es gibt einiges, was wir, glaube ich, noch weiter verfolgen können. Und das ist gerade diese Art von Kontext eingebundenen hermeneutischen Denken, das er speziell kultiviert hat und wo er auch einiges beigetragen hat.
Ich habe noch eine Frage, die schön daran anschließt. Und zwar im Nachlass sind ja jetzt noch viele Dinge, die sozusagen vor- und angedacht sind. Kann man sich sozusagen da jetzt wie aus einem Steinbruch bedienen, etwas weiterdenken, etwas zu Ende bringen, was angedacht war? Wie würden Sie das einschätzen so in der Gesamtschau? Und gibt es da Leute schon, die sowas machen?
Also Sie meinen jetzt im Sinne von, das würde jetzt ja nicht nur den Nachlass
beenden. Nein, das
man sagt, okay, ich gucke. Ja. Das würde ich sagen, ist natürlich immer möglich. Und das ist so ein bisschen eigentlich die Verlängerung von der Frage, ob es jetzt Schüler gibt und sagen, können wir posthum Schüler werden sozusagen. Ja. Es lässt sich vor allen Dingen dann nochmal differenziert beantworten, wenn man sagt, es gibt ja nicht nur den einen Blumenberg. Das ist jetzt auch so ein bisschen das Nebenprodukt von dem Buch, was ich geschrieben habe, dass ich das betonen wollte, dass er nicht nur ein großer Spieler war, ein großer Experimentator, der mit seinem Material versucht hat, klarzukommen und das immer wieder durchzuschreiben und umzuformen, sondern dass es auch Brüche gab und in seiner Denkentwicklung und Seitwärtsbewegung und dann verschiedene Linien, die er verfolgt hat. Ich hatte das eben schon angedeutet mit dem Geisteshistoriker und dem Anthropologen, aber es gibt ja auch gerade diesen Autor der Essayistik, der sogenannten unerlaubten Fragmente, die dann, also der erste wichtige Band, der noch zu Lebzeiten erschienen ist, war Die Sorge geht über den Fluss. Da macht er nochmal einen ganz anderen Denkstil, wo er dieses schöne Wort des Umwegs favorisiert und sagt, also wir dürfen eigentlich nicht bei der Interpretation eines Bestandes aufhören und sagen, jetzt haben wir ihn ausinterpretiert, sondern wir müssen immer wieder neu ansetzen. Und das ist sicherlich die einfachste und direkteste, wenn man vom Umweg als was Direktem reden darf, Weise an ihn anzuknüpfen und zu sagen, das aufzunehmen und da weiterzumachen. Auf unsere Art können wir das jederzeit immer. Aber auch ich denke auch für die sogenannten härteren Bestände, also was ich eben schon erwähnt habe mit der Geistesgeschichte der Technik, Geistesgeschichte ist ja ein antiquierter Terminus, den wir ungern benutzen heute. Wir müssten ihn uns dann übersetzen, wir müssten ihn sicherlich anreichern. Man müsste sehen, dass man diese Metaphorologie, die er hinterlassen hat, weiterdenkt in dem Sinne, dass man Sachen, die bei ihm nur anklingen, die aber durchaus kompatibel sind, zum Beispiel so etwas wie eine Mediengeschichte, die dahinter steht, mit einbezieht oder eine Sozialgeschichte und so weiter. Es gibt da durchaus Hinweise, was er selber nicht gemacht hat und nicht gemacht hätte. Das war ihm fremd. Trotzdem ist das für uns durchaus etwas, wo man anknüpfen kann. Ich gebe nur mal ein Beispiel, was ich immer gern benutze. Wenn er ein großes Buch schreibt über die Metaphorik des Lesens, über dieses Buch der Natur, die Lesbarkeit der Welt, dann ist es natürlich erstmal die Abfolge von Autoren, die über diese Lesbarkeit, also die diesen Terminus benutzt haben, diese Metapher. Und man kann sich natürlich auch fragen, in welchem Kontext haben sie sich dessen benutzt? Wie haben die selber gelesen und prägt sich das nicht auch ein? Prägt das die Metaphern, die sie benutzen? Müssen wir das nicht auch noch mitdenken als einen Hintergrund, der nicht im Blick war bisher, um es nochmal anders zu verstehen? Und so lassen sich, das ist nur ein Beispiel, auch durchaus weiter der Entwicklung dieser Theorie denken.
Ja, mir fiel jetzt auch nur noch ein, das Wörterbuch der philosophischen Metaphern wäre ja auch sozusagen eine Fortsetzung vielleicht.
Ja, das ist natürlich so ein Einzelstück. Wir haben ja nun ein sehr großes Werk des historischen Wörterbuchs der philosophischen Begriffe und die hatten ursprünglich gesagt, wir nehmen Metaphern, nehmen wir nicht auf. Das haben sie dann doch getan. Und als das Werk fertig war, also das ganze große Projekt nach vielen, vielen Jahrzehnten, sagte dann jemand, nämlich Konersmann, vielleicht sollen wir jetzt doch mal Metaphern aufnehmen, und hat ein Band mit ausgewählten Metaphern gemacht. Das sind die jetzt auch, ich finde das sehr schön, muss ich auch deswegen schon sagen, weil ich da Mitautor bin. Nein, aber das finde ich auch sonst sehr schön. Aber es ist sehr essayistisch, ja. Also, und ich glaube, man soll nicht den Fehler machen, was jetzt öfters getan worden ist in letzter Zeit von anderen, Metapherngeschichte und Begriffsgeschichte gegeneinander auszuspielen. Den zweiten Fehler, den man nicht machen sollte, ist zu glauben, dass bloß weil so ein Buch fertig ist oder so ein Projekt scheinbar fertig ist, man am Ende der Begriffsgeschichte wäre. Wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal von vorne anfangen, weil bloß weil man einen Artikel darüber geschrieben hat, hat man das Material nicht ausgeschöpft.
Also wo du schon jetzt beim Ratgeben bist, wir haben noch ein paar Fragen. Eine ist im Chat in der E-Mail gestellt worden. Ich lese mal vor. Ein für mich wichtiger Text ist der Essay, der genetische Code und seine Leser. Frage, wo hat sich Blumenberg seine Kenntnisse auf dem Feld der Biologie und Chemie geholt? Hatte er Studien auf diesem Feld? Erste Frage, es kommen da noch mehr.
Blumenberg war nicht nur ein Theoretiker des Umwegs, sondern auch ein Praktiker der Abkürzung. Natürlich hat er keine Biologie studiert und auch keine aufwendigen Lehrbücher der Biologie gelesen oder so. Aber er, wie ich schon sagte, er war interdisziplinär sehr interessiert. Er hat sehr viel auch schon in der Kieler Zeit, also in seinen ersten Jahren, mit den Nachbardisziplinen gesprochen. Also, und vor allen Dingen, er hat sehr viel Zeitschriften gelesen, also populärwissenschaftliche Zeitschriften oder sowas wie Merkur, Studium Generale etc. Und hat sich sozusagen auf diese Art und Weise ein breites Wissen versucht anzueignen. Also von daher, und natürlich auch, hat er dann wenn ihm spezielle Sachen wirklich interessierten, dann auch die Literatur richtig gelesen.
Also auch in Biologie und Chemie.
Ja, also sicherlich, wenn es um Genetik ging, also er hat jetzt nicht angefangen, die chemischen Fachstudien zu machen oder so.
Sowas kann man ja im Notfall, denke ich, dann in dem Archiv überprüfen, also weil seine Lesespuren sind ja alle da.
Naja, man hat vor allem erstmal diese Leselisten, wo er minutiös aufgeschrieben hat, was er gelesen hat, Tag für Tag. Das ist nicht erschöpfend, weil er manche Sachen auch nicht aufgeschrieben hat. Das ist nochmal eine Frage, was und wann und wie und warum überhaupt. Aber man kommt aus einer Kombination also dieser Leselisten, dessen, was in seiner eigenen Bibliothek überliefert worden ist, dessen, was sozusagen in seinen Büchern auftaucht, kommt man relativ gut ran, was der relative Leser Blumenbergs so alles gelesen hat, um sich an diesen absoluten Leser ranzuarbeiten.
Ich habe eine zweite Frage, auch per E-Mail. Welche zeitgenössischen Philosophien oder Denkansätze nach Husserl hat Blumenberg eingehender rezipiert? Und wenn es das gibt, hat sein Werk auch davon profitiert? Eventuell bitte ein Beispiel.
Das ist jetzt...
Nach Husserl, also sozusagen, Husserl ist 38 gestorben, glaube ich, ne?
Naja, also ich meine, ich bin jetzt am Zögern, wie ich diese Frage verstehen soll. Natürlich ist man erstmal durch das geprägt, was man in seinen ersten Jahren auf der Universität so mitkriegt. Und Blumenberg war ja ein Schüler in dem Sinne, also hat bei Landgrebe, einem Husserl-Assistenten, promoviert. Er hat sehr viel Husserl gelesen, also und bis ihn sehr geschätzt, bis in die späten Jahre, hat dann Heidegger entdeckt, ist sehr schnell von Heidegger wieder abgekommen, also schon in den frühen 50ern hat er eigentlich wieder mit ihm gebrochen. Sowas hinterlässt aber trotzdem natürlich auch die Spuren, aber hat sich dann doch sehr dezidiert davon freigeschrieben. Und ansonsten ist das sehr häufig wen er geschätzt hat, sind zum Beispiel Figuren wie Hans Jonas. Viele Sachen hat er aus der Distanz wahrgenommen. Ich meine, es gibt naheliegende Vergleiche, die immer gezogen werden. Wie gut kannte er die Arbeiten der kritischen Theorie? Wie gut kannte er Foucault? Viel davon kannte er gar nicht. Viel davon kannte er nur in Bruchstücken. Bei vielen war er sozusagen fast habituell abgestoßen. Das mochte er nicht. Also gerade so Fragen wie die nach Foucault, wo man sagt, da gibt es so viele, gerade bei dem frühen Foucault und dem frühen Blumenberg, gibt es so viele Parallelen, die man ausloten sollte, bin ich zuverlässig, dass man sagen kann, das kannte er buchstäblich nicht. Also er hat nicht die Les Mots et les Choses, also hat er nicht gelesen. Er hat das in die Sexualität und Wahrheit, hat er mal ein Band gelesen, das mochte er überhaupt nicht und so. Und das, damit hat er sich dann auch nicht belastet, weil es zu viel Zeit gekostet hätte. Bei Adorno war es so, da kannte er sicherlich die negative Dialektik, das hat er intensiv gelesen und sogar auch mal ein Seminar gemacht. Schon bei der Dialektik der Aufklärung, was naheliegen würde, ist nicht gesichert, ob er das kannte, was er davon kannte. Und bei anderen zeitgenössischen Figuren wie Hannah Arendt, Günther Anders, was weiß ich, Jürgen Habermas und so, das kannte er durch Aufsätze. Also zum Beispiel Günther Anders hat ja nie ein ganzes Buch gelesen, aber da das viel in Einzelteilen im Merkur vorab publiziert war, kannte er das teilweise. Hannah Arendt ist ja eine wichtige Figur für uns heute, deswegen ist das ein bisschen genauer erforscht, was er von ihr kannte, wie er sich mit ihr auseinandergesetzt hat. Da gibt es ja auch ein kleines Bändchen mit einem sehr guten Kommentar von Ulrich Meyer zu der Beziehung zwischen.
Also das ist interessant. Das ist jetzt auch für jemanden, der sich in der Philosophiegeschichte ein bisschen auskennt, ist es nicht ganz überraschend, dass es solche Wände gibt zwischen den einzelnen Denkern. Immerhin aber war Blumenberg ja mal eine gewisse Zeit ganz dicke bei Suhrkamp drin und hatte auch die Theoriereihe, glaube ich, mitbegründet. Ja, oder war da im Beratergremium drin und hatte ja damals auch viele Kontakte. Also er war schon jetzt auch nicht allzu marginal. Also es gab schon Leute, die ihn wahrgenommen haben. Und gerade Suhrkamp ist ja nun auch ist ja heute noch sozusagen der Blumenberg Verlag. Das gab zwar ein schwankendes Verhältnis. Es gibt diese schönen Anwurf von Unselt oder den Streit mit Unselt, wo Blumenberg sich darüber sehr empfindlich zeigt, dass Unselt ihn als empfindlich dargestellt hat. Ja. Also auch in diesen, und da gibt es die Auseinandersetzung mit Jakob Taubes, der eben auch zu diesem Kreis der Theorieberater gehörte. Also er war in Debatten drin, aber er selber hatte offensichtlich keine allzu große Lust, sozusagen Schulstreitigkeiten zu führen. Das war ihm nicht interessant, oder?
Nein, erstens war ihm das nicht interessant. Zweitens glaube ich, hätte er auch gesagt, das kostet mich zu viel Lebenszeit, weil es ist nicht produktiv für mich, mich so intensiv mit jemandem auseinanderzusetzen, nur um zu sagen, das mag ich nicht oder das ist falsch oder so. Das ist für mich unproduktiv. Also ich meine, das geht uns, glaube ich, allen so, dass wir sagen, jetzt schon wieder so ein dickes Buch von 1000 Seiten, lese ich das oder ist das produktiv genug? Oder nur um zu sagen, warum ich lese nicht 1000 Seiten, nur um zu sagen, warum ich das nicht mag. Ja, also es gibt so ein schönes Bonmot von E.M. Forster, gemünzt auf Richardson's Clarissa, das kann man auch für Hegels Logik oder was auch immer sagen. Wenn man erstmal diese 1000 Seiten gelesen hat, dann wagt man es nicht zu sagen, das ist nichts wert, weil man hätte man so viel Lebenszeit verschenkt.
Ja, genau. Wo wir von dicken Büchern sprechen, deins ist ja auch nicht wenig dick. Es hat einen riesigen Fußnotenapparat und es hat, Bettina hat schon darauf hingewiesen, drei Teile, die in sich auch nochmal untergliedert sind. Und öfters gibt es dieses interessante Verfahren, immer wieder bestimmte Blumenbergs, ja, den Blumenberg, den Essayist, den Professor und den Philosophen sozusagen von vorne nach hinten zu erzählen. Also sagen wir mal zwischen 50 und 85. Wie und warum bist du auf dieses Verfahren gekommen? Hat dir das jemand eingeflüstert? War das eine Notreaktion, um das Material zu bewältigen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Es ist eine ungewöhnliche Biografie, die sozusagen zeitlich springt, aber ich fand es sehr anregend.
Ja, es ist wahrscheinlich passiert nach dem berühmten Motiv von höheres Wesen befiehlt, linke, rechte, obere Ecke, schwarzmalen. Ja. Mhm. Es ist schon nicht der Plan von Anfang an gewesen, dass ich mich hingesetzt hätte und sage, ich schreibe jetzt ein Blumenberg-Buch und zwar muss es so und so aussehen und dann habe ich es durchgeführt. Es ist wie bei allen diesen Dingen ein Produkt von Zeit und Gelegenheit und Zufall. Im Nachhinein oder während ich daran arbeitete und sich das so entwickelte, fand ich das aus bestimmten Gründen sehr einleuchtend, das zu machen und das so zu
handeln. Was sind denn die Gründe?
Die zentrale Frage, die sich ja immer stellt, ist, ich habe ja einen Prolog, wo ich das auch so ein bisschen begründe und sage, ein bisschen auch auf die Blumenberg-Mythologie eingehe und sozusagen sage, viel mit beim Schreiben von Biografien, also jetzt nicht nur Blumenberg, aber da auch, hat ja immer damit zu kämpfen oder dem nachzufolgen, was an bestimmten Bildern von der Person schon im Umlauf ist, ja, also sozusagen dem Mann, der sich da eremitenhaft verschließt oder dem auratischen Vorleser und so weiter, bis hin zu, du hast es schon erwähnt, dem Roman von Sibylle Levitar, auf der was da auch prägend ist. Und die Frage nach dem Katholizismus, ja oder nein, und was der Familiengeschichte und. Und da ist natürlich ein zentrales Motiv, was alle Leute immer umtreibt, der Zusammenhang zwischen Person und Werk. Kann man das Werk, was natürlich Quatsch ist, jeder weiß, dass man es nicht tun soll, aus der Biografie erklären? Natürlich macht man es trotzdem. Und es ist ja irgendwie auch nicht ganz unplausibel zu sagen, warum schreibt jemand so ein Riesenwerk, wenn es nicht ihm auch ein gewisses existenzielles Bedürfnis ist? Und um dem näher zu kommen, finde ich, darf man nicht eindimensional vorgehen. Es gibt eben wirklich diesen Weg, wenn man ihn vorsichtig geht, aus der persönlichen Lebenserfahrung in das Werk. Es gibt aber auch eine Eigendynamik des Materials. Also deswegen habe ich diesen relativ kleinen, aber doch versucht konzentriert gefassten Teil über die Methode geschrieben, also wie so jemand arbeitet. Und dann gibt es aber auch eine Eigendynamik der Theoriegeschichte. Ja? Also natürlich arbeitet ein Theoretiker, indem er auf andere Theorien antwortet. Und das ist eine Dynamik, die man nicht eins zu eins aus irgendwelchen Lebenserfahrungen oder auch nicht aus dem Material erklären kann, sondern die nochmal eine eigene, ja, stark gesagt, determinierende Ebene hat. Und um diese drei Ebenen sowohl miteinander in Beziehung zu bringen, aber auch auseinanderzuhalten, habe ich versucht, das in diese drei Ebenen auch zu gliedern. Ob es gelungen ist, ich meine, die sind ja auch untereinander vernetzt, ist ja nicht so, dass da nicht Bezug genommen würde.
Ich habe mich nicht beschwert, ja. Also ich habe es nur gesagt, und wenn du selber sagst, das Buch ist in der dritten Auflage, dann kann es so ganz verkehrt nicht sein. Ich denke, wir sind. Ja?
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir sozusagen die heutige Sitzung beenden. Und zwar tauchen im Buch ganze drei Frauen auf, nicht mehr. Das war schon sehr überraschend. Gab es in Blumenbergs Leben keine weiteren Damen? Was war sein Verhältnis? Am Anfang ging es ja noch mit seiner Ehefrau. Also die drei Frauen sind erstmal seine Ehefrau, seine Tochter Bettina und seine Sekretärin. Also mehr Frauen tauchen in diesem Buch nicht auf.
Also seine Mutter natürlich noch, aber es ist ja. Also dazu muss man zunächst mal sagen, man ist natürlich immer abhängig von dem Material, was man hat. Wenn ich hier sozusagen das gedruckte Werk habe und ich habe den Nachlass, wie er in Marbach liegt, da liegen ja keine Liebesbriefe oder so. Das ist dann normalerweise landet das jedenfalls nicht so schnell in öffentlichen Archiven. Da ist man sowieso schon immer etwas eingeschränkt. Deswegen ist auch viel über, ich hätte gerne zum Beispiel auch mehr über und Detaillierteres über die Jugend gewusst, über die Familie. Da ist eben doch die Quellenlage bis jetzt jedenfalls sparsam. Ansonsten muss man sagen, soweit ich weiß, man ist natürlich nie vor Überraschungen gefeit, aber soweit ich weiß, war er da ein durchaus sehr konventioneller, treuer Ehemann, der seine Frau sehr früh kennengelernt hat, sie geliebt hat, sie geheiratet hat, ihr treu war. Man kann es auch ein bisschen spöttisch wenden, also sagen, er hatte gar keine Zeit, weil er sich seinem Werk so gewidmet hat, noch anderen Interessen oder anderen Frauen nachzugehen. Nein, also.
Aber es zeigt ja auch gleichzeitig was über die Institutionenlandschaft. Also da tauchen keine Philosophinnen oder andere Initiatorinnen auf. Also es zeigt auch sehr viel über diese Zeit.
Ja, aber mich überrascht mal ein bisschen, dass das überrascht. Ja, ich meine, das ist ja noch nicht so lange her. Wir kennen das ja mehr oder weniger alle noch. Also als ich studiert habe am Philosophischen Institut der Freien Universität Berlin, so später 70er, Anfang der 80er Jahre, da gab es, glaube ich, zwei Frauen oder so, die, also jeweils auf der Professoren eben, das wurden dann mehr, das konnte man dann beobachten. Aber wenn man zurückgeht in die 50er, 60er, war die Lage so. Ich meine, damit muss man jetzt mal, also das kann man schlecht finden, aber es war halt so. Wobei man eben doch dazu auch sagen muss, ist jetzt nicht Blumenberg direkt, aber dieser Poetik-Hermeneutik-Kreis, da gab es ja, die sind ja alle etwa in diesem Alter gewesen. Und da gab es dann gerade bei denen, die aus Heidelberg kamen oder so, diese Verbindung ist jetzt ein falsches Wort, aber diese Studentenclubs und so, da gab es schon durchaus auch Ansätze, das aufzubrechen. Und dieser eine Kreis, Semper Apertus, wo denn der Jaus drin war und so weiter, die hatten zum Beispiel auch in den ersten Jahren eine weibliche Vorsitzende, nämlich die Helga Meyer, später Helga Jaus. Also ja, aber es ist, wie es ist.
Ja, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für das schöne und anregende Gespräch. Ulrich, willst du noch auf unseren nächsten Termin hinweisen?
Ja, das wird am 5. Mai, glaube ich, sein. Das ist eine Frau, Caroline Wiedemann, mit einem Buch über das Patriarchat. Da freuen wir uns schon drauf. Ich darf alle einladen, dann wieder dabei zu sein in dieser Ersatzform. Wir alle hoffen, dass wir uns bald möglichst im Café Alibi wieder treffen können, aber es wird noch ein bisschen dauern. Und wir sind sehr dankbar unseren Gästen heute Abend, Rüdiger Zill, dass sie auch in dieser Form das Gespräch ermöglichen. Vielen Dank.
Danke an alle hier von meiner Seite auch.